Heute Morgen wollen wir uns Gedanken machen über das Thema Beziehung. Wir alle haben mit diesem Thema zu tun. Wir alle pflegen Beziehungen. Sie sind auch ganz unterschiedlich, je nachdem, um wen es geht. Ich möchte einige Beziehungen aufzählen. Da ist die Beziehung zu Gott, da ist die Beziehung zu Jesus, zur Gemeinde, zum Ehepartner, zur Tochter, zum Sohn, zu den Eltern, Schwiegereltern, Verwandte, leibliche Geschwister, Arbeitgeber, Freunde und so weiter. Zu all diesen ganz unterschiedlichen Menschen pflegen und unterhalten wir Beziehungen. Sie sind auch sehr unterschiedlich. Heute möchte ich aus dem Aufgezählten einen Bereich herausgreifen. Heute wollen wir das Thema Gemeinde herausgreifen und uns fragen, wie sieht meine persönliche Beziehung zu meiner örtlichen Gemeinde aus? Ich möchte eine Frage stellen. Hast du eine gute Beziehung zu deiner Gemeinde? Hast du eine sehr gute Beziehung zu deiner Gemeinde? Und eine dritte Frage, könnte es sein, dass du sogar begeistert bist von deiner Gemeinde? Ich habe überlegt, ob ich fragen soll mit Handzeichen. Ja. Kann man das wirklich haben? So eine Beziehung, dass man begeistert ist? Was bedeutet das, wenn ich begeistert bin? Oh ja, wenn jemand von irgendeiner Sache begeistert ist, dann kann er es nicht für sich behalten, oder? Das geht nicht. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Und in unserem Umfeld lernen wir Menschen bekennen, die sind begeistert, nicht unbedingt von Gemeinde, aber vielleicht von Fußball oder von sonst irgendeiner Sportart, von einem Hobby. Und man redet davon. Man redet davon. Man ist erfüllt davon. Bist du begeistert? Kann man begeistert sein von seiner örtlichen Gemeinde? Du sagst vielleicht, na ja, am Anfang war ich das ja auch, ne? Aber dann habe ich angefangen, hinter die Kulissen zu blicken. Und dann wurde es mühsam. Kann man über Jahre zur Gemeinde gehen und begeistert sein und bleiben? Ist das möglich? Vielleicht denkst du, wenn du wüsstest, wie es bei uns in der Gemeinde ausschaut, wie es dazu und her geht, dann wärst du auch nicht begeistert. Und ich sage doch, ich wäre es. Ist das möglich? Und ich möchte uns heute Morgen versuchen, einen Weg aufzuzeigen. Ich mache mir sehr viel Gedanken über das Thema Gemeinde. Und mir tun viele Geschwister in meiner Gemeinde und in Gemeinden, wo ich hinkomme, leid. Weil ich die Befürchtung habe, dass sie eine falsche Sicht haben über Gemeinde und deshalb nicht begeistert sein können von ihrer Gemeinde. Lass uns zunächst die Frage stellen, wie wertvoll ist die Gemeinde? Wie wertvoll? Der Wert einer Sache hängt von verschiedenen Aspekten ab. Es kann ein allgemein anerkannter Wert sein oder aber auch ein ganz persönlicher. Und das ist eine Sache, die hat für dich einen ganz persönlichen Wert. An und für sich ist sie wertlos. Kann irgendwie eine selbstgebastelte Sache sein von deinem Kind und du hast gemerkt und festgestellt, wie viel Mühe und Arbeit dein Kind da investiert hat. Für dich ist das Ding wertvoll. Allgemein gesehen keinen Wert. Meistens bestimmt die Nachfrage den Wert und somit auch den Preis einer Sache. Wenn wir uns die Frage stellen, wie wertvoll ist die Gemeinde, dann geht es mir darum, dass unsere Augen ganz neu geöffnet werden für das Juwel Gemeinde. Gemeinde ist ja nicht ein Gedanke von Menschen gewesen. Gemeinde ist ein Gedanke Gottes. Und wir haben gelernt aus der Bibel und lernen es, wo immer Gott irgendetwas ins Leben ruft, ist es wohl das Beste, was den Menschen passieren kann. Das Beste. Und er hat es für richtig befunden, dass man zum Glauben an Jesus Christus kommt und sich dann versammelt in örtlichen Gemeinden. Ach, möchten unsere Augen geöffnet werden, heute Morgen vielleicht ein Stück weit oder neu auch erinnert werden für das Juwel Gemeinde, indem wir es lernen, die Gemeinde mit und durch die Augen Gottes zu sehen. Und das, denke ich, ist das Geheimnis. Wenn wir es lernen, Gemeinde so zu sehen, wie Gott sie sieht, kann die Begeisterung anhalten, kann sie bleiben. Das Ziel von unserem Thema heute Morgen ist, dass wir ganz neu uns hineinnehmen lassen in unsere Gemeinde mit all ihren Schwächen, mit all ihren Begrenzungen, mit all ihren Unmöglichkeiten. Das gestehe ich meiner Gemeinde zu, das gestehe ich deiner Gemeinde zu. Sie ist aber in den Augen Gottes das Wichtigste und Kostbarste, was er zurzeit hier auf der Erde hat. Frage, wie wichtig ist die Gemeinde für Gott? Welchen Preis hat er bezahlt? Sie ist für ihn so wichtig, dass er bereit war, das Liebste, das Kostbarste, das Wertvollste, was er hatte, herzugeben, seinen einzig geborenen Sohn. So wichtig ist Gemeinde für ihn. Sie ist für ihn so wichtig, dass er bereit war, letztendlich in dieser jetzigen Zeit ein Zuhause für sich zu schaffen. Die Gemeinde ist der Ort, wo er zu Hause ist. Du musst dir das mal vorstellen, lies mal im Alten Testament nach. David wollte gerne ein Haus bauen. Und Gott fragt, wer kann mir schon ein Haus bauen, wo ich wohnen sollte? Aber er hat sich darauf eingelassen. Und Salomo hat letztlich dieses Haus bauen dürfen. David hat die ganzen Materialien dafür zusammengesammelt. Und dann lesen wir, dass die Herrlichkeit Gottes kam und dieses Haus erfüllte. Die Herrlichkeit Gottes kommt in die Gemeinde hinein, erfüllt diese Gemeinde. Die Gemeinde ist das Zuhause von unserem lebendigen Gott. Die Gemeinde ist der Ort, welcher von dem erfüllt ist, was Gott am liebsten und teuersten ist, nämlich sein Sohn. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und auch hier ist es ganz wichtig, dass wir lernen, wir können Haupt und Leib nicht voneinander trennen. So wie du mit deiner Gemeinde umgehst, so gehst du mit dem Haupt um, so nicht anders. Haupt und Gemeinde kann nicht getrennt werden. In der örtlichen Gemeinde findet Gott eine Wohnstätte, wo seine Liebe, seine Wahrheit, seine Heiligkeit, seine Weisheit, seine Gerechtigkeit und seine Ordnungen gelebt werden. Nirgends woanders hat er in dieser Welt eine Wohnstätte, aber in seiner örtlichen Gemeinde hat er sie. Ja, dort ist er zu Hause, da fühlt er sich wohl, weil sein eigenes, das, was ihm so sehr wichtig ist, gelebt wird dort. Dort wohnt er mitten unter seinen Kindern als ein lebendiger, liebender Vater. Sie ist für ihn so wichtig, weil sie eine große und wichtige Aufgabe hat in der unsichtbaren Welt. Und diesen Vers möchte ich gerne lesen. Wir haben nicht die Zeit, all die Bibelstellen, die ich hier aufgeschrieben habe, aufzuschlagen. Tut uns leid. Aber Epheser 3, Vers 10. Eine ganz wichtige Aufgabe, die nur die Gemeinde ausfüllen kann und erfüllen kann, hat sie in der unsichtbaren Welt. Wir kennen den Auftrag in der sichtbaren Welt. Hier finden wir den Auftrag in der unsichtbaren Welt. Epheser Kapitel 3. Und wir lesen dort ab Vers 8, um des Zusammenhangs willen, bis 10. Mir, sagt Paulus, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Die Weisheit Gottes soll in der unsichtbaren Welt kundgetan werden. So wie wir in der Gemeinde zusammenkommen und je mehr wir im Sinne von Gottes Wort und seinem Willen zusammenkommen, da auch zusammenleben, in diesem Maße wird die Weisheit Gottes kundgetan in der unsichtbaren Welt. Das heißt noch nichts anderes, als dass die unsichtbare Welt regen Anteil nimmt an dem, was in unseren Gemeinden geschieht. Ja, sie ist für ihn so wichtig, weil sie eine große Aufgabe hat in der unsichtbaren Welt. Sie ist für Gott so wichtig, weil sie Pfeiler und Stütze der Wahrheit sein soll. In einer Welt der Lüge, so lesen wir es in 1. Timotheus 3,15, die Gemeinde ist Pfeiler und Stütze der Wahrheit. Die Gemeinde ist das Kostbarste, was Gott hat. Wie wichtig ist dir und mir deine örtliche Gemeinde? Wie sehr liebst du sie? Eine zweite Frage, wie wichtig ist die Gemeinde für Jesus? Und natürlich können wir so ganz global sagen, da kann kein Unterschied sein, denn Jesus und der Vater sind eins. Sie muss für ihn genauso wichtig sein. Natürlich ist sie das. Sie ist für ihn so wichtig, dass er bereit war, den größten Preis zu bezahlen. Was war der größte Preis, den unser Jesus Christus bezahlt hat? Es war nichts anderes, als diese Trennung vom Vater auf sich zu nehmen. Deshalb auch dieser Ausruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war bereit dafür, diesen Preis zu bezahlen. Für deine und meine örtliche Gemeinde. Oh, wie wichtig muss diese Gemeinde für Jesus Christus sein. Und dann dieser Gedanke, jawohl, diese Gemeinde, wo ich das Haupt sein werde, die hat die Aufgabe und wird diese Aufgabe ausführen, meinen Vater im Himmel zu ehren und zu verherrlichen. Sie ist und für ihn so wichtig, dass er bereit war, sein Leben hinzugeben. Sie ist für ihn so wichtig, dass er bereit war, unsere Schuld und Sünde auf sich zu nehmen, damit Gemeinde überhaupt entstehen kann. Sie ist für ihn so wichtig, dass er bereit war, den Lohn der Sünde zu bezahlen, nämlich den Tod. Sie ist für ihn so wichtig, dass er bereit war, sich selbst zu nichts zu machen. Philipper 2, Vers 5. Er erniedrigte sich selbst, er machte sich selbst zu nichts. Zu einem Niemand ist dieser Jesus geworden. Er machte sich selbst zu nichts. Sie ist für ihn so wichtig, dass er bereit war, alles aufzugeben, um diesen Schatz und diese Perle zu erwerben, die wir in Matthäus 13, 44 und 45 finden. Jener Kaufmann, der alles verkaufte, um diesen Acker zu kaufen, und der Acker ist das Bild der Welt, weil er wusste, in diesem Acker ist dieser Schatz. Und dieser Schatz ist die örtliche Gemeinde. Merkst du, wie wichtig das die Gemeinde für Jesus ist? Es ist das Kostbarste, was er hatte. Wie gehst du mit deiner Gemeinde um? Wie gehe ich mit meiner Gemeinde um? Wie wichtig ist sie mir? Sehe ich, wenn ich die Gemeinde anschaue, sie mit den Gedanken Gottes, mit den Augen Gottes? Sie ist für Jesus so wichtig, weil sie das wahrhaftige Heiligtum und das wahrhaftige Haus Gottes ist, Hebräer 8, 1 bis 2. Sie ist das Haus Gottes und diesem Haus ist er selbst der Herr. Und deshalb ist für Gott die Gemeinde so sehr wichtig, weil sein Sohn dort Herr der Gemeinde ist, weil sein Sohn Haupt dieser Gemeinde ist. Sie ist für Jesus so wichtig, weil er durch die Gemeinde die Möglichkeit hat, sich als Person in dieser Welt darzustellen. Jawohl, die Gemeinde ist sein Leib. Du, ich, wir sind die Füße Jesu. Du, ich, wir sind die Hände unseres Herrn. Und er möchte uns gerne senden. Er möchte uns gerne hinausschicken. Sie ist für ihn so wichtig, weil er durch die Gemeinde die Möglichkeit hat, sich als Person in dieser Welt darzustellen, denn sie ist sein Leib. Wie wichtig ist die Gemeinde für den Einzelnen? Jetzt sind wir bei uns. Nun, sie ist wichtig für den Einzelnen, denn er hat in der Gemeinde Gottes den Auftrag, den er lebt. Ich bin so froh, dass der Herr Jesus uns nicht nur erlöst hat und gesagt hat, so und jetzt eure Aufgabe ist zu warten, bis ich komme. Nein, wir haben ganz konkrete Aufträge. In der Gemeinde und durch die Gemeinde haben wir einen Auftrag. Und wir kennen diesen konkreten Auftrag, geht hin in alle Welt, macht sie Jüngern, Wir reden von Mission, wir reden von Evangelisation. Sie ist für den Einzelnen so wichtig, denn er ist nicht allein. Oh, ist das schön? Sondern er hat Gemeinschaft in der Gemeindefamilie. Apostelgeschichte 2,44, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Und ich habe wieder neu auch in Bezug auf unsere Gemeinde über diesen Begriff Gemeinschaft nachgedacht. Was verstehen wir unter Gemeinschaft? Kaffee trinken? Manchmal wird geklagt, es ist so wenig Gemeinschaft da in der Gemeinde. Stimmt das wirklich? Und kommt darauf an, wie man das Wort Gemeinschaft auslegt. Wenn ich den Zusammenhang betrachte und die Gemeinschaft der Geschwister in der Urgemeinde untersuche, dann lese ich dort nichts von Kaffee trinken und von Kuchen und so. Ich will nicht sagen, dass sie es nicht gemacht haben, verstehst du? Aber ich möchte gerne, dass wir von diesem Gedanken wegkommen. Da gibt es Arbeitsgemeinschaft, oder? Aber natürlich. Da gibt es Gemeinschaft, dass wir zusammen hinausgehen, das Evangelium verkündigen. Das ist auch eine Form der Gemeinschaft. Da gibt es Gemeinschaft, indem wir gemeinsam beten. All das, was wir gemeinsam tun, dort haben wir, leben wir Gemeinschaft. Die Frage ist, lassen wir uns hineinnehmen in diese Gemeinschaft. Ja, sie ist wichtig für den Einzelnen, denn er ist nicht alleine. Er hat Gemeinschaft in der Gemeindefamilie. Sie ist sein geistliches Zuhause. Sie ist wichtig für den Einzelnen, denn er lernt, Gottes Prinzipien zu kennen, nach denen er leben soll. Da reden wir dann von Unterweisung, von Jüngerschaft, Schulung, wie wir das Ding auch immer nennen wollen. Die Bibel legt im Neuen Testament sehr großen Wert auf die Lehre, auf die Unterweisung. Sie ist deshalb wichtig und das findet er in seiner Gemeinde. Nimmst du die Möglichkeiten wahr, die angeboten werden in deiner Gemeinde, um unterwiesen zu werden? Sie ist wichtig für den Einzelnen, um das Zentralste zu praktizieren an dem Ort, den Gott sich erwählt hat, nämlich die Anbetung. Gott sucht Anbeter. Und immer wieder an der Stelle weise ich darauf hin, wenn man etwas suchen muss, dann ist es ja nicht in rauen Mengen vorhanden. Sonst bräuchte ich es nicht zu suchen, dann könnte ich es ja nur nehmen. Gott sucht Anbeter. Er sucht sie. Und die Gemeinde ist für den Einzelnen so wichtig, denn nur in und durch die Gemeinde kann und wird die vielfältige Weisheit Gottes in der unsichtbaren Welt kundgetan. Der Einzelne ist nicht in der Lage dazu. Diese vielfältige Weisheit Gottes kundzutun, dazu brauchen wir die Gemeinde, um diesen Auftrag auszuführen. Wir haben betrachtet, wie wichtig ist die Gemeinde für Gott, wie wichtig ist sie für Jesus, wie wichtig ist sie für uns und wir fragen uns, wie wichtig ist die Gemeinde für die Welt? Die Gemeinde ist entscheidend wichtig für diese Welt, denn sie hat einen klaren Auftrag in dieser Welt. Lasst euch bitte versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5,20, das ist so diese Textstelle. So sind wir nun Botschafter anstelle von Jesus Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft in diese Welt hinein. Sie ist wichtig für diese Welt. Sie ist entscheidend wichtig für diese Welt, denn sie soll ihr das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Diese frohe Botschaft. Du brauchst nicht verloren zu gehen wegen deiner Schuld und Sünde. Und nach wie vor wollen wir über Schuld und Sünde sprechen. Du brauchst nicht verloren zu gehen. Das ist die gute Nachricht, das ist Evangelium. Du kannst gerettet werden. Wer sonst soll das sagen, den Einzelnen, als die, die Jesus Christus erlöst hat und die zusammenkommen in einer örtlichen Gemeinde? Die örtliche Gemeinde ist entscheidend wichtig für diese Welt, denn sie ist Licht und Salz in dieser Welt. Auch da könnten wir stehen bleiben, darüber nachdenken, was bedeutet und beinhaltet das, Licht und Salz für diese Welt zu sein. Sie ist entscheidend wichtig für diese Welt, denn sie soll mit dem Heiligen Geist die Welt überführen. Überführen von Sünde und so weiter und so fort. Sie ist entscheidend wichtig für diese Welt, denn sie verdrängt durch ihr Licht Finsternis, so dass das Böse und der Böse nicht schalten und walten kann, wie er will. Dies wird sich ändern, wenn die weltweite Gemeinde von der Erde weggenommen sein wird. Dann gibt's nichts mehr, was das Böse aufhält. Und dann wird das Böse überhand nehmen. Sie ist entscheidend wichtig für diese Welt, denn sie hält mit dem Heiligen Geist das Gericht Gottes noch zurück. Auch von daher entscheidend wichtig. Gemeinde ist wichtig. Sie ist viel wichtiger, als wir es erahnen und wir es vermuten. Und jetzt die ganz entscheidende Frage: Wie wichtig ist die Gemeinde für dich? Wie wichtig ist sie dir? Wenn es um diese Frage geht, machen wir einen Denkfehler. Wir trennen rigoros Jesus vom Leib in unserem Denken. Wir kriegen das hin, dass wir sagen, ich liebe Jesus, aber ich bin gegen meine Gemeinde. Geht das? Ist das machbar? Funktioniert das? Es mag in unserem Denken funktionieren, aber vor Gott funktioniert das nicht. Du kannst das Haupt und den Leib nicht trennen. Sie gehören zusammen. Sie gehören zusammen. Wir glauben, wir sind in der Lage, Jesus zu lieben und können gleichzeitig der örtlichen Gemeinde den Rücken zukehren. Ich habe mir zwischendurch auch schon mal Gedanken gemacht, welche Gründe gibt es, eine Gemeinde zu verlassen? Es gibt nicht so arg viele. In Gottes Augen nein. Es gibt nicht so arg viele Gründe. Oh ja, Gott möchte an uns arbeiten, dass wir verändert werden in das Bild Jesu. Und dann haben wir, wenn die Gemeinde noch so unmöglich ist, keine Schwierigkeiten mehr mit ihr. Bitte nicht, die anderen müssen sich ändern. Nein, nein, ich und du. Wir zwei. Wir sind jetzt sehr schnell hinterher, dass wir denken, der andere müsste. Wir haben Erwartungen. Nach all dem, was wir bis jetzt über Gemeinde gehört haben, muss uns deutlich geworden sein, dass Jesus Christus sich völlig mit der örtlichen Gemeinde identifiziert. Sie ist sein Leib und er ist ihr Haupt. Sie, durch ihr Zusammenkommen, hat die Möglichkeit, Christus in dieser Welt darzustellen, ihn sichtbar werden zu lassen. Wie wird Jesus Christus sichtbar? Das ist einer meiner Lieblingsverse, deshalb erwähne ich den immer und immer wieder. Und die mich schon öfters gehört haben, wissen das und erinnern sich. Aber ich wiederhole es gerne. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort Gottes wurde Fleisch, lesen wir hier. Das ist übrigens die Weihnachtsgeschichte im Johannesevangelium. Sehr kurz, knapp, einen einzigen Vers. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, da wo Jesus Christus Mitte der Gemeinde sein darf, wird Gnade und Wahrheit offenbart. Liebe und Wahrheit zeigen sich, dadurch wird Herrlichkeit Gottes sichtbar. Jesus identifiziert sich völlig mit der Gemeinde. Und deshalb können wir letztendlich sagen, so wie du und ich, wie wir zwei mit unserer örtlichen Gemeinde umgehen, so gehen wir mit Jesus um. Bedenke, es trifft immer zuerst das Haupt und dann den Leib. Immer. Wie wichtig ist die Gemeinde für mich? Woran kann ich erkennen, wo ich da stehe? Und ich möchte drei Dinge aufzeigen dazu. Zunächst einmal unsere Opferbereitschaft. Wie wichtig war Jesus die Gemeinde? Sie war für ihn so wichtig, dass er bereit war, alles loszulassen, alles aufzugeben, den größten Preis zu bezahlen, um diese Gemeinde zu gewinnen. Opferbereitschaft. Opferbereitschaft zeigt sich konkret durch drei Bereiche. Einmal durch Zeit. Wie viel Zeit bin ich bereit, in die Gemeinde zu investieren? Dann durch Kraft. Bin ich bereit, vielleicht auch an meine Grenzen zu gehen? Auch kräftemäßig? wo ich einfach vielleicht selber sage, ich bin irgendwo am Ende, aber Herr Jesus, ich danke dir. Du bist in den Schwachen mächtig. Und dann erleben wir tolle Sachen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin sehr, sehr dankbar für solche Erfahrungen. Niemand hat so viel über Geld gesprochen wie Jesus. Weißt du das? Also zwei Themen fallen mir auf, über die Jesus oft geredet hat. Über Geld und über Hölle. Ganz interessant. Im Gegensatz zu anderen. Wenn ich also einen Paulus untersuche, er hat auch öfters mal über Geld gesprochen. Aber Jesus kriegt es sogar hin, dass er sich am Ausgang nach dem Gottesdienst neben den Opferkasten gestellt hat und zugeguckt hat, was die Einzelnen einlegen. Also ich würde mich bedanken, ja, wenn das einer machen würde. Und er redet darüber ganz offen. Und das ist ein Thema, das ist nicht von ungefähr. Geld ist ein schlechter Herr, aber ein guter Diener. Und Geld sollte nicht unser Herr sein, sondern sollte uns dienen und somit auch dem lebendigen Gott dienen. Ein zweiter Bereich zeigt sich in deiner Dienstbereitschaft. Bist du engagiert in deiner Gemeinde? Jetzt müssen wir Zeit haben, darüber nachzudenken, über Engagement, engagiert sein. Weißt du, wenn man einfach mehr macht als nur das Nötigste, wenn man nicht so minimalistisch denkt, ah, das genügt schon, ah, das reicht schon. Oh ja, wenn wir lernen, vor Augen zu haben, wem wir dienen, und für ihn ist das Beste gut genug, dann werden wir bereit, eine Meile dazu zu setzen, eine zweite. Ich könnte dir Beispiele bringen aus meiner Gemeinde von Einzelnen, wo ich einfach feststellen darf, das sind engagierte Leute. Die sind in der Lage, früh aufzustehen, um all ihre Dinge auf die Reihe zu bekommen. Sie sind engagiert. Und da ist eine Freudigkeit da, eine Hingabe da. Funktioniert nur, wenn diese Hingabe und dieser Dienst auf Christus ausgerichtet ist. Sobald wir anfangen, Dinge für Menschen zu tun, kommen wir sehr schnell an unsere Grenzen. Bist du motiviert? Was ist dein Motor für deinen Dienst? Und da lesen wir von Paulus, und er war ja wirklich engagiert, er war auch motiviert. Die Liebe zu Jesus, die drängt uns. Erfüllt sein von unserem Herrn Jesus Christus. Dienstbereitschaft, bist du auch willig, den niedrigsten Dienst zu tun? Den einfachsten Dienst? Oder müssen die Dienste, die du tust, gesehen werden? Bin ich bereit dazu, einfach in aller Treue, im Verborgenen? Einer sage ich dir, Gott, der ins Verborgene sieht, der registriert alles. Du brauchst keine Angst haben. Wenn es sonst keiner mitkriegt, er weiß darum. Bist du willig, Arbeitslücken zu füllen? Wie wichtig ist dir deine örtliche Gemeinde? Wie sehr liebst du sie? Und ein dritter Bereich, deine Loyalitätsbereitschaft. Auch darüber habe ich mir in den letzten paar Jahren immer wieder Gedanken gemacht, loyal zu sein. Bist du treu im Besuch der Gemeindeveranstaltungen? Das hat mit Loyalität zu tun. Stellst du dich hinter die Ziele und Aufträge der Gemeinde durch deine persönliche Nachfolge? Unterstützt du durch dein Denken, Reden und Handeln die Arbeitsbereiche der Gemeinde? Schmerzt es dich, wenn negativ über deine Gemeinde gesprochen wird? Tut dir das weh? Oder hilfst du mit? Bringst du die Sache auch noch hinein, die dir eben auch schon negativ aufgestoßen sind? Arbeitest du für oder gegen die Leitung der Gemeinde? Wie sieht es da aus mit der Loyalität? Bitte missversteht mich nicht, es geht mir nicht darum, dass ich zu allem Ja und Amen sagen muss in der Gemeinde. Aber lasst uns den Weg gehen, den Gott uns klar zeigt. Und wenn du nicht einverstanden bist mit deiner Gemeindeleitung, geh zur Gemeindeleitung und zu niemand anderem. Zeige ihn auf, in Verbindung mit dem Wort Gottes oder deine Bedenken, und dann überlasse es ihnen und dem Herrn zu wirken und zu arbeiten. Arbeiten wir für oder gegen? Überall da, wo du einen Punkt mit ungenügend beurteilen musst, liebst du Jesus nicht wirklich? Denn Jesus und die Gemeinde sind unzertrennlich. Sie gehören zusammen. Wenn wir etwas ändern wollen, muss sich zunächst etwas in unserem Denken ändern. Erkennen als erstes, wie wichtig die Gemeinde für Gott und für Jesus Christus ist. Zweitens, begreifen, dass es ein Geschenk ist, eine örtliche Gemeinde zu haben. Ist es für dich ein Geschenk? Oder sagst du, die Gemeinde kann froh sein, dass ich dabei bin? Wenn die mich nicht hätten. Erkennen, dass es ein Vorrecht ist, als Gemeinde ein Zuhause für Gott zu sein. Bitte denk darüber nach in einer stillen Stunde zu Hause, was das bedeutet. Gott wohnt in unserer Gemeinde. Glaubst du nicht, dass er die Schwachstellen alle auch registriert? Wenn einer Grund hätte, meine und deine örtliche Gemeinde zu verlassen, dann ist es er. Warum bleibt er? Warum bleibt er? Warum sollst du gehen? Nur weil es nicht ganz so geht, wie du es möchtest? Liebst du deine Gemeinde? Liebst du sie? Sich bewusst machen, dass Jesus der Hausherr ist und es letztlich um sein Zuhause geht. Er ist der Herr dieser Gemeinde. Und alles richtet sich auf ihn aus. Du sagst, ich liebe Jesus. Noch einmal, das Haupt und den Leib können wir nicht trennen. Und noch einmal, so wie du mit dem Leib umgehst, so gehst du mit Jesus um. Sich klar werden, dass es ein Vorrecht ist, dass Jesus uns für würdig erachtet, ihm und seinem Haus zu dienen. Oh, es ist ein Vorrecht. Es ist ein Vorrecht. Ich werde an so einer Stelle immer erinnert ans Alte Testament bei Salomo. Da sind die Leute ja von weit her gekommen, weil sie gehört haben, was der für eine Organisation hat, wie das da alles bei dem funktioniert. Die Weisheit, die dieser Mann besitzt, man wollte den kennenlernen. Ich wünsche mir manchmal, dass es uns auch so geht, dass man uns kennenlernen will. Irgendwelche fremden Leute haben von uns gehört. Man will uns unbedingt kennenlernen. Und wir kennen die Geschichte von der Königin von Saba. Und die dann letztlich sagt, in meinem Heimatland hat man mir nur die Hälfte erzählt, was ich hier vorfinde. Sie war beeindruckt. Ja, und sie muss sich gesagt haben, es ist ein Vorrecht, diesem König dienen zu dürfen. Sklave, Knecht zu sein von diesem König. Und ich bin überzeugt, dass manch einer in diesem Hofstaat das auch so gesehen hat. Sehen wir das so? Und da ist mehr als Salomo. Salomo verblasst gegenüber unserem König, der König aller Könige, Jesus Christus. Da ist weitaus mehr. Und du und ich, wir dürfen ihm dienen. Er hat dich und mich für würdig erachtet, ihm dienen zu dürfen in seinem Haus, in deiner örtlichen Gemeinde. Erkennen, dass so wie ich mit der Gemeinde umgehe, ich mit Jesus umgehe. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, der uns motivieren kann auch, eine ganz neue Sicht und Einstellung zu gewinnen, wenn wir das mitnehmen von heute Morgen. Jawohl, Jesus und die Gemeinde ist nicht zu trennen, so wie ich mit Jesus umgehe, beziehungsweise so wie ich mit der Gemeinde umgehe, gehe ich mit Jesus um. Wenn ich schlecht von der Gemeinde rede, dann rede ich schlecht von Jesus. Weißt du, und ich meine dieses schlechte Reden, wenn ich es einfach so hineinsage in einen gewissen Kreis hinein oder einzeln und nicht dorthin gehe, wo es hingehört. Ich brauche nicht gut zu heißen, was nicht gut ist. Darum geht es nicht. Wenn ich unzufrieden bin über die Gemeinde und murre, bin ich unzufrieden über Jesus und murre über ihn. Alttestamentliches Vorbild bei Mose und dem Volk. Und Mose kommt wieder einmal zu seinem lebendigen Gott. Wie gut, dass die Führer einen Ort haben, wo sie hingehen können, abladen können. Gott, du siehst dieses Volk. Ach, sagt Gott zu ihm, Mose, nimm's nicht so tragisch. Weißt du, sie haben nicht gegen dich gemurrt. Nimm's bitte nicht persönlich. Stell dir vor, sie haben gegen mich gemurrt. Und hier siehst du, wie sehr sich Gott identifiziert mit diesem Mann Mose. Mose, bitte bedenke, das ist nicht gegen dich gerichtet, letztlich gegen mich gerichtet. Also wenn wir murren, unzufrieden sind über unsere Gemeinde, sind wir letztlich unzufrieden über Jesus Christus. Wenn ich mich von der Gemeinde zurückziehe, ziehe ich mich von Jesus zurück. Ist dir das klar? Ist dir das bewusst? Glaubst du das auch wirklich? Ja, wenn Jesus und der Leib so eins sind, ist es so und dann geht es gar nicht anders. Wir meinen oft, wir können uns von der Gemeinde zurückziehen. Das hat mit Jesus ja eigentlich nichts zu tun. Meine Beziehung zu Jesus ist nach wie vor in Ordnung. Das funktioniert nicht. Da belügen wir uns selbst. Wenn ich der Gemeinde nicht dienen will, dann will ich Jesus nicht dienen. Wenn ich der Gemeinde nichts geben will, dann will ich Jesus nichts geben. Möge der Herr es schenken, dass verkehrte Bollwerke, die in unserem Denken vorhanden sind, aufgedeckt werden und letztlich eingenommen werden. So lesen wir es im Korintherbrief. Wir sollen Gedankengänge gefangen nehmen. All das, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und gerade in Bezug auf die Gemeinde müssen solche Bollwerke eingerissen werden, damit letztlich der Feind und sein Wirken offenbar wird. Warum liebe ich meine Gemeinde? Abschlussfrage. Nach all dem, was wir gehört haben. Und es dürfte wohl nicht schwer sein, ein paar Antworten darauf zu finden. Der Grund kann und darf nie in ichsüchtigen, egoistischen Beweggründen liegen, denn sonst werde ich über kurz oder lang meine Gemeinde im Stich lassen. Ich werde sie mich zurückziehen. Ich werde eine andere Gemeinde suchen. Und wenn ich in meinem Denken nichts ändere, wird es eine Frage der Zeit sein und du suchst wieder eine andere Gemeinde. Spätestens dann, wenn meine egoistischen Beweggründe nicht mehr zufriedengestellt werden, wird es Probleme geben und ich werde Probleme machen. Ich liebe meine Gemeinde nicht, weil die Räume so toll sind. Ich liebe meine Gemeinde nicht, weil die Menschen so nett sind, weil ich mich dort so wohl fühle, weil ich ein gutes und vielseitiges Gemeindeprogramm angeboten bekomme, weil die Gemeindeglieder so geistlich sind. Du, ich wünsche dir das alles. Aber ich wünsche dir nicht, dass du deswegen die Gemeinde liebst. Ich liebe meine Gemeinde nicht, weil sie so missionarisch aktiv ist. Das wünsche ich dir auch, dass du das erlebst. Warum liebe ich meine Gemeinde? In erster Linie, weil sie das Zuhause, der Wohnort meines himmlischen Vaters ist. Und weil er sich voll und ganz zu dieser örtlichen Gemeinde stellt. Egal wie sie aussieht, er verlässt sie nicht. Sie ist und bleibt der Wohnort Gottes. Das dürfte Grund genug sein, dich in deiner örtlichen Gemeinde zu halten. Ich liebe meine Gemeinde, weil Jesus mein Herr und Heiland, der Herr und das Haupt der Gemeinde ist. Ich liebe die Gemeinde, weil die Gemeinde sowohl für Gott, den Vater, als auch für Jesus, den Herrn, das Wertvollste hier auf Erden ist. Sie ist und bleibt der Juwel Gottes. Seine Augen sind speziell auf die örtlichen Gemeinden gerichtet. Sie ist für ihn das Wichtigste. Ich liebe meine Gemeinde, weil sie Jesus und sein Wort im Mittelpunkt hat. Ich liebe meine Gemeinde, weil sie Acht hat auf die Lehre. Nicht, weil sie perfekt ist in diesem Punkt oder vollkommen ist. Aber grundsätzlich, es ist ihr wichtig. Ich liebe meine Gemeinde, weil sie klare Ziele hat und ihre Aufträge wahrnimmt. Was hilft mir, eine geistliche Gesinnung und Sicht zu bekommen? Erstens, mich auf das Haupt zu konzentrieren. Das ist das A und O. Bitte komm weg von all den Dingen, die nicht so gut laufen in deiner Gemeinde.
Glaubst du, dass bei uns alles rund läuft? Niemals. Und wenn ich danach gehen würde, dann wäre ich schon in den ersten 5 Jahren gegangen. Ich bin mittlerweile 15 Jahre da in der Gemeinde, freue mich sehr darüber, wir haben manches erlebt zusammen und ich bin dankbar, der Herr Jesus hat viel gearbeitet an mir selbst, wirklich auch Veränderung geschenkt und ich freue mich darüber.
Was hilft mir noch? Die Gemeinde mit den Augen Gottes zu sehen. Mit den Augen Gottes. Paulus bringt einen schönen Vers im Korintherbrief, wo er sagt, so kennen wir nun niemand mehr nach dem Fleisch.
2. Korinther 5, 16. Ja, wie kennt er dann die Geschwister? Und das sagt er nicht zu den Philippern, gell? Zu den Philippern hat er eine ganz tolle Beziehung gehabt.
Nein, das sagt er zu einer Gemeinde, die eher gegen ihn ist. Die versucht, sein Apostelamt in Frage zu stellen, damit er das verteidigen muss, dann eben auch, die ihn also als unmöglich hingestellt. Der macht großartige Worte aus der Ferne, gell? Kann tolle Briefe schreiben und so, hört sich so gewaltig an. Wenn er da ist, wer ist er denn schon? So redet die von dem Paulus. Und er sagt gerade in diesem Brief, wir kennen niemand nach dem Fleisch. Ja, wie kennt man die dann? Nun, so wie Gott sie sieht, erlöst. Vollkommen dargestellt in Jesus Christus. Dazu brauchen wir eine geistliche Gesinnung. Da müssen wir wegkommen von unserem eigenen. Mir hilft eine geistliche Gesinnung und Sicht zu bekommen, indem ich verantwortlich mitarbeite. Mir hilft es, eine geistliche Sicht und Gesinnung zu bekommen, indem ich die unzufriedenen und murrenden Gedanken gefangen nehme unter den Gehorsam des Christus. Und ein letztes, mir hilft eine geistliche Gesinnung und eine geistliche Sicht zu bekommen, indem ich lerne, mein eigenes Ego in den Tod zu geben. Und gerade dieser letzte Punkt ist einer der schwierigsten. Einer der schwierigsten. Aber damit steht und fällt sehr, sehr viel. Liebst du deine Gemeinde? Kann man wirklich begeistert sein von seiner Gemeinde und bleiben? In all den Jahren, wo man mit dabei ist, jawohl, man kann. Wenn wir lernen, Gemeinde mit den Augen Gottes zu sehen.